Dann geht's jetzt los. Genug mit Corona-Regeln, jetzt reden wir über Darstellungstheorie. Hoffentlich haben wir alles geklärt. Wenn noch irgendwas sein sollte, dann zögern Sie bitte nicht, mich nach der Veranstaltung auch nochmal anzusprechen. Das ist kein Problem, wir können das alles noch diskutieren. Ich glaube, dass wir jetzt soweit sind, Lemma 2.13 zu besprechen und zu beweisen. Letztes Mal war das letzte Resultat Satz 2.12. Da ging es um halb einfache Algebren, also Algebren, die als Modul für sich selbst halb einfach sind. Und darum, dass man die als direkte Summe einfacher Algebren schreiben kann. Das haben wir letztes Mal gewiesen, das war der letzte Satz. Und jetzt kommt Lemma 2.13. Das schreibe ich hier an, damit wir es im Rahmen der Vorlesung gut zitieren können, aber der Beweis ist die Übungsaufgabe, die kommt in Serie 3, wenn ich mich nicht täusche. Die ist schon so gut wie fertig. Voraussetzung 2.1. Und jetzt definiere ich eine Abbildung, die Kulla heißt. Das wird eine Verknüpfung von A nach A für alle A und B aus A sei das Kulla-Produkt so definiert, dass ich die Reihenfolge umdrehe und dann die normale innere Multiplikation nehme. Anders ausgedrückt, bilde ich das Kulla-Produkt von A und B, indem ich das Kringelprodukt von B und A bilde in der Reihenfolge. Und wenn ich jetzt Kringel durch Kulla ersetze, kriege ich auch wieder eine Reibung. Ja? Das ist die erste Aussage. Nur kurz zur Erklärung, warum wir so sitzen. Noch weiter auseinander als sonst. Okay, das ist dieses Zeug mit Kulla. Das ist eine K-Algebra. Und wir wissen oder mehr, man kann nämlich auch noch zeigen, dass diese K-Algebra als K-Algebra isomorph ist zu der Menge der A-Homomorphismen von A in sich selbst. Das ist ja auch eine Algebra. Eine K-Algebra und die beiden sind als Algebren isomorph. Was man für einen K-Algebra-Isomorphismus braucht. Da braucht man die Verträglichkeit mit den drei Verknüpfungen, die man hat. Insbesondere muss man, hier steht ja alles da, aber hier muss man sich nochmal überlegen, was das ist und was dann die drei Verknüpfungen sind. Also nochmal zur Erinnerung, das sind die Homomorphismen von A in sich selbst, die zunächst mal Vektorraum-Homomorphismen sind von A in sich selbst und die sich mit der Wirkung von A auf sich selbst, der regulären Wirkung, vertragen. Das alles muss man haben, wenn man hier in dieser Menge liegt. Und dann muss man sich erinnern, was waren die Verknüpfungen, mit denen das zu einer K-Algebra wird. Denn das sind dann ja die Verknüpfungen, die man für die Verträglichkeit braucht, wenn man hier was definieren und was nachrechnen will. Das als Denkanstoß kommt, wie gesagt, in die nächste Übungsserie. Das ist dann eine, die ein bisschen länger reichen soll und ein bisschen umfangreicher ist. Es wird jetzt langsam interessanter mit den Übungsaufgaben. Dann beweise ich hier nichts. Das Ding heißt die zu A duale Algebra, weil man hier eben so eine andere Multiplikation definiert. So was kann man immer machen, wenn man eine Algebra hat. Und jetzt geht es ans Eingemachte. Jetzt kommt ein wirklich etwas nerviges, umfangreiches Lemma. Da werde ich mir viel Mühe geben, immer wieder mal innezuhalten und so einen Schritt zurückzutreten, zu gucken, was machen wir eigentlich gerade. Aber das ja mal hinzuschreiben, wird jetzt schon Sinn und Darm. Wir fangen an mit unserer Standardvoraussetzung, mit einer natürlichen Zahl und mit A-Teilmodulen von V, derart, dass man V als direkte Summe dieser A-Teilmodulen schreiben kann. Das ist unsere Grundsituation. Matrizen sind Homomorphismen von einem dieser U's zu einem dieser U's. Dafür brauchen wir jetzt eine Notation. Sei H I J eine Abkürzung für die Menge der A-Modul-Homomorphismen von UI nach UJ. Schreiben mit den üblichen Verknüpfungen, die man halt bei Matrizen so hat. Das schreibe ich nicht hin. Das ist die Matrizenalgebra, die ich bekomme mit allen Matrizen in Form D. Die Einträge nenne ich jetzt mal D und J. I und J laufen von 1 bis N. Und diese Einträge D durchlaufen alle Elemente aus H, I, J. Alle diese möglichen Matrizen möchte ich basteln. Das soll diese Menge M werden, das wird dann eine Matrizen. Funktioniert und da wirklich eine Matrizenalgebra rauskommt und die Verknüpfung auch funktionieren, liegt daran, dass man sich ja hier immer an der Stelle IJ festlegt, woher das kommt. Das heißt, man legt fest, von welchem Teilmodul zu welchem Teilmodul man abbildet. Und da kann man dann addieren und miteinander ausfüllen und sonst was. Das ergibt alles Sinn. Deswegen funktioniert diese Konstruktion. Und die Aussage des Lemmas ist, dass die Algebra der A-Homomorphismen von V nach V als K-Algebra isomorph ist zu dieser Matrizenalgebra, die auch eine K-Algebra ist. Und dann kommt gleich noch ein insbesondere. Fällt da ganz viel zusammen und wird irgendwie einfacher. Und dann ist von A von V gleich K Algebra isomorph zur Matrizenalgebra, die ich bekomme, wenn ich N kreuz N Matrizen bilde mit Einträgen aus N, A. Wohlgemerkt, das ist jetzt ein Spezialfall von oben. Das V homogen ist von Typ U, bedeutet also nichts anderes, als dass ich V schreiben kann als direkte Summe von U1 bis UN, wobei aber diese UI alle einfach sind und isomorph zu U. Deswegen kommt dann dieser Spezialfall raus.
Und die Notation sieht ein bisschen komisch aus, weil wir das so kennen, dass wir normalerweise Körper stehen. Aber ich möchte das verallgemeinern und möchte hier auch andere Sachen erlauben. Hauptsache, die Verknüpfungen ergeben noch Sinn. Und dafür reicht es, dass da ein Ring steht. Jedenfalls, solange wir hier weiter über K arbeiten. Alles ist ja über K definiert. Dann passt das. Gut, das wird dann ein bisschen unübersichtlich. Und auch im Beweis müssen wir zwischendurch immer mal kurz innehalten und schauen, was wir da tun. Aber ich werde mir Mühe geben, die Notation so zu gestalten, dass wir uns orientieren können. Die ganze Zeit. Und das ist jetzt etwas technisch, aber spart uns dann später in den nächsten ein, zwei Resultaten dann so Rechnungen, die man da sonst machen müsste. Da kann man dann immer das zitieren. Das ist ganz praktisch. Ich möchte konkret losbasteln. Ich möchte mir einen Homomorphismus hernehmen von V nach V, der mit der Wirkung von A verträglich ist, und möchte angeben, wie ich dazu eine Matrix bastle, die in N liegt. Und dann, wenn ich das gemacht habe, kann ich sagen, okay, jetzt möchte ich also jedem Homomorphismus diese so gebastelte Matrix zuweisen, möchte auf die Art und Weise eine Abbildung definieren, und dann können wir gucken, ob die das tut, was sie soll. Das ist sozusagen der Plan. Kurzer Check, was wissen wir? Na, das ist ein Vektorraumhomomorphismus und der ist mit der Wirkung von A verträglich. Und über die Vektoren aus V wissen wir, dass man die schreiben kann, und zwar in eindeutiger Weise, wenn ich die Reihenfolge sozusagen festlege, in eindeutiger Weise als Summe von kleinen ui aus den Teilräumen groß ui. Das werden wir gleich immer mal wieder benutzen. Ich möchte jetzt also passend zu diesem Alpha Abbildungen aus HIJ definieren für jedes I und J. Und diese Abbildungen Alpha IJ sollen dann die Matrix-Einträge werden. Wenn ich für jede Stelle der Matrix, also für jede Auswahl von I und J, eine Abbildung Alpha IJ angeben kann, in sinnvoller Weise, dann entsteht daraus insgesamt eine Matrix in der Form D, wie die in der Menge N liegen. So möchte ich jetzt ein Bild passen. Sei Alpha J von UI nach J folgende Abbildung. Warum geht das? Warum kommt da was Sinnvolles raus? Na, ich weiß noch, also U kommt aus UI, Alpha bildet von V nach V ab, insbesondere muss ich wieder in V landen, und das heißt, dass ich U Alpha schreiben kann als U1 plus U Alpha plus UN in eindeutiger Weise, wobei diese UIs aus dem dazugehörigen Teilraum groß UI. Das kann ich erstmal immer machen, und zwar deshalb, weil ich ja V als direkte Summe so schreiben kann. Und es ist eindeutig, wenn ich mich festlege auf eine Reihenfolge, dann sind diese kleinen U's eindeutig bestimmt. Ich habe in jedem dieser Teilräume immer nur einen, den ich dann benutzen kann. In dieser Zerlegung. Hier geht also ein, dass ich V als direkte Summe von U1 bis UN schreiben kann. So, erstmal mache ich also das. Dann kriege ich hier jetzt eindeutig bestimmte UIs. Und ich schnappe mir jetzt einfach mal ein. Also zum Beispiel nehme ich mir hier mal so einen Bestandteil raus an der Stelle J, dann habe ich da also jetzt so ein UJ, und UJ ist dann der eindeutig bestimmte Bestandteil aus dem Teilraum UJ, der zum Bild UAlpha gehört. So. Auf die Art und Weise kann ich also jetzt dem U, beziehungsweise dem Bild, einen solchen Vektor UJ zuweisen, aus dem Teilraum Groß UJ. Und anstatt jetzt zu sagen, ich nehme die Notation jedes Mal so her und nenne den UJ, sage ich, ich definiere eine Abbildung, Und die Abbildung soll so sein, dass sie U den eindeutig bestimmten Anteil aus UJ zuweist, den ich brauche, um das Bild von U unter Alpha darzustellen. Und den nenne ich dann, damit ich die Mutation quasi wiedererkennen kann, sage ich dazu Alpha, in Alpha, I, weil ich hier in UI angefangen habe, ja, und J, weil es die Komponente aus dem Teilraum UJ ist. So ist die Notation zu lesen. Das heißt, das alles mache ich im Kopf. Und jetzt habe ich noch nicht erklärt, wie man auf diese Alpha J genau kommt, aber das kann man sich jetzt wieder vorstellen mit den Mitteln der linearen Algebra. Denn jeder dieser Teilräume ist ja ein K-Teilraum, hat also eine Basis, das heißt, ich kann herausfinden, was diese Alpha J machen. Für die kann ich eine explizite Beschreibung finden. Mache ich jetzt aber nicht, sondern ich sage nur, es gibt sie und ich will sie so bezeichnen. So komme ich also auf diese Alpha IJ. Ich schreibe das Bild so, entscheide mich für diesen eindeutig bestimmten Vektor, der sozusagen an der doppelten Stelle kommt, für den doppelten Teilraum, und sage dann, Alpha IJ soll U auf diesem Bestandteil abbilden. Und da Alpha ein A-Homomorphismus ist, wird dieses Alpha IJ dann auch ein A-Homomorphismus, und zwar von UI nach UJ. So haben wir das alles gebastelt. Wir fangen in UI an und wir landen in UJ. Also passt das alles noch. Wegen der Tätigkeit ist jetzt Alpha UJ nicht nur eine Abbildung von UI nach UJ, sondern es ist sogar ein Vektorraumhomomorphismus. Und mit der Wirkung von A verträglich, denn alles ist so gemacht, dass es sich mit der Wirkung von A verträgt. Und dementsprechend lande ich dann in HOM A UI UJ und das Ding hieß HIJ. Alpha J liegt also in HIJ. Warum auch immer ich da ein Komma gemacht habe, das braucht man eigentlich nicht. Egal, jetzt steht es da. Und jetzt kann ich erklären, wie ich meine Matrix bastle. Ich weise jetzt Alpha diejenige Matrix zu, die ich bekomme, wenn ich immer an der IJ-Stelle das mache, was hier vorgeschrieben wird. Also zum Beispiel an der Stelle 1, 1 oben links, dann nehme ich die Abbildung Alpha 1, 1 von U1 in sich selbst, die ich so bekomme. Ich kann ja mal für den Moment bis die Notation erfinden. Ich sage jetzt einfach M von Alpha sei die Matrix, die ich bekomme, wenn ich als Einträge diese Alpha IJ hinschreibe. Und dann möchte ich eine Abbildung hinschreiben, die heißt, Groß Phi. Groß Phi, die soll gehen von schon zusammenpasst, so wie ich das behaupte. Groß Phi sei eine Abbildung für alle, jetzt nenne ich das anders vielleicht, für alle Beta aus HOM AVV sei Beta abgebildet mit diesem Groß Phi definiert als die Matrix, die ich zu Beta bekomme, wenn ich mit Beta das mache, was wir gerade für Alpha durchgesprochen haben. Also, einmal gucken, ob das alles Sinn ergibt. Ich fange an mit irgendeinem A-Homomorphismus von V nach V. Mache mir klar, dass ich dann da jeweils so einen Matrix-Eintrag bekomme, der der Abbildung von UI nach UJ ist, dass ich so also eine Matrix basteln kann, die in M liegt. Haben wir uns ja vorher überlegt. All diese Einträge lagen in HIJ, also liegt die Matrix, die rauskommt, in M, denn so war das ja definiert. Okay, dieses M-Beta liegt also tatsächlich in M. Ich komme hier im richtigen Bereich an. Und die nächste Frage ist, ob das jetzt schon eine schöne Abbildung ist, die das tut, was wir wollen. Denn worauf ich hinaus möchte, ist ja, da oben steht die Behauptung, auf einen KLG-Polymorphismus. Und das Ding heißt jetzt nicht zufällig so, wie die dazu passende Abbildung, die ich immer in der linearen Algebra einführe, die ICE-Verbindung, die Vektorraumhomomorphismen auf Matrizen abbildet. Also auch hier eine Zugverbindung, diesmal vom Universum der A-Homomorphismen von V und sich selbst in diese komische Menge von Matrizen. Was ist jetzt alles zu zeigen? Oder wir wollen zeigen, dass Groß Phi ein K-Algebren-Homomorphismus ist und die Verträglichkeit, das müssen wir jetzt einmal erklären. Also, was haben wir? Wir haben Verträglichkeit mit der Algebren-Addition. Das ist bei diesen Homomorphismen einfach die Addition von Vektorraumhomomorphismen, so wie wir das kennen. Und bei Matrizen ist einfach Matrizenaddition. Dann haben wir Verträglichkeit mit Skalarmultiplikation. Das ist hier die Skalarmultiplikation, die wir von Vektorraumhomomorphismen kennen. Das ist auch wieder ein alter Hut. Und bei den Matrizen ist es die Skalarmultiplikation, die wir von Matrizen kennen. Und dann haben wir hier noch eine Algebra-Multiplikation in Anführungsstrichen, nämlich die Hintereinanderausführung von solchen Homomorphismen. Und das ergibt auch Sinn, weil die ja alle von V nach V gehen. Das heißt, ich kann die hintereinander ausführen und kriege dann hier eine so eine Multiplikation, mit der das wirklich eine K-Algebra wird. Und was muss ich hier machen? Na, hier liegt irgendwie nahe, dass man Matrizenmultiplikation nimmt. Und das passt ja auch. Matrizenmultiplikation und Hintereinanderausführung von Abbildungen passen ja, wenn man alles richtig macht, zusammen. So. Dann haben wir also drei Dinge nachzurechnen. Und ich möchte, glaube ich, ja, da man V schreiben kann als direkte Summe dieser Teilräume und da all diese Eigenschaften gelten, wenn ich sie für jeden dieser Teilräume zeige, weil sich das dann auf die Summen ausdehnt, möchte ich mir jetzt einen solchen Teilraum schnappen und Vektoren daraus, weil nämlich dann einfacher zu erklären ist, was die Abbildungen machen. Ansonsten, wenn ich wirklich hier anfange und mir einen beliebigen Vektor aus V hernehme, dann muss ich ja den Vektor erstmal schreiben als Summe von diesen Leuten aus den UIs und habe dann also immer diesen extra Schritt drin, dass ich noch eine extra Summe mit rumschleppe mit den Bestandteilen aus diesen einzelnen Teilräumen. Und das macht sofort die Notation noch eine ganze Ecke unübersichtlicher. Da ist immer noch mal so ein extra Index drin, der von 1 bis n wird. Um das zu verhindern, zeige ich das jetzt nur für Vektoren aus einem solchen Teilraum, so wie wir auch angefangen haben. Aber all diese Rechenregeln vertragen sich ja mit der Vektorraumstruktur. Geht da nichts verloren, sondern es macht nur ein bisschen übersichtlicher, was wir hinschreiben. Dazu sein I. Und ich möchte jetzt nicht OBDA schreiben, sondern sowas wie reicht, weil etwas zeigen und dann zeigen, dass es für Basisvektoren gilt und dann könnte man immer sagen, ja und wegen linearer Ausdehnung, bla bla bla, gilt es dann für alle Vektoren. So ähnlich ist das Prinzip ja auch. Dann brauche ich jetzt, was brauche ich denn alles? Ich brauche zwei Abbildungen, damit ich die addieren oder hintereinander ausführen kann und ich brauche ein Skalar. Schreiben auch irgendwie total kanonisch ist. Das heißt, wir fangen jetzt an mit U, abgebildet mit Alpha plus Beta und wollen gucken, wie sich das mit Groß Phi verträgt. Also, wenn ich U abbilde mit Alpha plus Beta, dann habe ich erst mit Alpha plus Beta nach Definition der Addition von solchen Vektorraumhomomorphismen. Und jetzt gucke ich mal da oben hin, was dann passiert. Für Alpha habe ich die Notation so gewählt, dass ich das schreiben lässt als Summe dieser U Alpha J und genauso bei Beta. Also bekomme ich jetzt die Summe U Alpha N 1, Alpha U Alpha N ups, plus U Beta I 1, U Beta U Beta I N, wenn ich die Notation genauso wähle wie oben. Und dann kann ich das alles irgendwie zusammenfassen und umstellen, indem ich nämlich sage, naja, hier hätte ich doch auch U Alpha I 1 und U Beta I 1 nebeneinander schreiben können, denn das ist in einem Vektorraum, da spielt die Reihenfolge bei der Addition keine Rolle. Da habe ich also U Alpha I 1 plus Beta I 1 plus und so weiter plus U Alpha I N plus Beta I N. Hier habe ich jetzt in Gedanken die Vektoren umsortiert und habe dann immer diese, die so zusammenpassen mit den Indizes zusammen. So, was haben wir jetzt also gesehen? Wenn ich Alpha plus Beta anwende auf U, dann ist das so, als wenn ich diese einzelnen Bestandteile anwende und das dann auch so mache. Und das heißt aber nach der Definition, was das große Phi macht, dass Alpha plus Beta Phi das gleiche ist wie Alpha Phi plus Beta Phi. Denn was ich hier sehe, hier oben, sind ja genau die Matrix-Einträge. Hier habe ich die Matrix-Einträge, die zu der Matrix gehören, die zu Alpha gehören. Hier die, die zu Beta gehören und hier halt die Summe. Das heißt, es passt genau zur Matrix-Addition. Und bei der Skalarmultiplikation ist es genauso. Das schreibe ich gleich nicht hin, weil das so ähnlich aussieht. Das ist auch nur so ein Umschreiben und das Lambda halt irgendwo anders hinziehen. Das ist interessanter als die Hintereinander-Ausführung. Lambda mal Alpha das gleiche wie natürlich. Wenn ich darauf Phi anwende, dann habe ich auf der einen Seite Lambda mal Alpha und das mal Phi. Das heißt, zuerst bilde ich mit Lambda mal Alpha ab und dann das ist meine Abbildung, dann bilde ich die Matrix dazu. Das heißt, ich wende Lambda mal Alpha an. Das heißt, überall, wenn ich diese Alpha IJ da stehen habe, kommt immer so ein Lambda-Vorfaktor mit dazu. Und der zieht sich dann rein in die Matrix, deswegen ist es dasselbe wie Lambda mal die Matrix, die zu Alpha gehört. Denn wenn das in der Matrix überall steht bei den Einträgen, kann ich es ausklammern. Und jetzt noch die letzte Rechnung. Machen wir jetzt noch und dann habe ich gleich aufmunternde Worte, bevor der nächste Satz kommt, der auch nochmal technisch ist. Aber ich verspreche, es kommen aufmunternde Worte.
Und dann eine Ausführung. Ja, Alpha und Beta habe ich schon. Ah, okay. Das ist jetzt ein bisschen kniffliger. Da möchte ich mir ja U Alpha Stern Beta angucken. Ja, okay. Intuitiv fangen wir vielleicht erstmal an, damit, dass wir nacheinander Alpha und Beta anwenden. Also, wenn ich U Alpha hinschreibe mit der mit dieser Schreibweise, die wir uns oben angeschaut haben, um zu definieren, was die Alpha IJ sind, kann ich das ja hier mal einsetzen. Dann habe ich Alpha 1 und weiter bis zu U Alpha IM. Das alles bilde ich jetzt noch mit Beta. So. Jetzt liegt das muss ich kurz nachdenken, Alpha, das liegt in U1, das nächste in U2 und so weiter. Jetzt muss ich mich also bei Beta einmal kurz konzentrieren, woher, also aus welchen der Teilräume jetzt jeweils diese Bestandteile kommen. Wenn ich jetzt Beta darauf anwende, dann muss ich quasi mitdenken, was die richtigen Indizes sind, wenn ich Beta auch so aufspalten will wie da oben. Wenn ich also jetzt Beta Index da dran werfen möchte. Muss ich einmal kurz nachdenken. Ich möchte jetzt also mit U Alpha I1
anfange. Damit lande ich in U1. Wenn ich also jetzt mit Beta dahin gehe, dann habe ich da Beta 1,1 bis hin zu Beta 1n. Mal gucken, ob ich das hier zusammenfassen wollte. Genau. Ah, okay. Hier war mein Weg, dass ich es abgekürzt habe. Ich habe jetzt also aus dem U Alpha I1 ein U1 gemacht, damit man das besser lesen kann. Welchen Teilräumen die kommen. Und dann kommt das, was ich gerade erklärt habe. Dann wende ich Beta an und muss nur bei den Indizes darauf achten, dass die zu dem Teilraum passen, aus dem der Vektor kommt. UN soll sein U hoch Alpha N. So, jetzt nehme ich mir die 1 her und dann weiß ich, U1 abgebildet mit Beta ist jetzt das gleiche wie U1 hoch Beta 1,1 und so weiter bis hin zu U1 hoch Beta 1n und so weiter. Jetzt passen immer die, also wichtig ist ja, dass der vordere Index dazu passt, aus welchem Teilraum der Vektor kommt. Und hier kommt ja schon 1. Am Ende habe ich un hoch Beta, das ist das gleiche wie un hoch Beta n1 plus und so weiter plus un hoch Beta nn. Sehen wir, dass wenn ich U Alpha I1 mit Beta abbilde, dass dann das rauskommt und so weiter, wenn wir uns jetzt ja vorstellen, dass wir das einsetzen, was da ursprünglich stand. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich eine Hintereinanderausführung hinschreiben. Dann wird daraus also U Alpha I1 Beta ist das gleiche wie U Alpha I1 Stern U1 hoch Stern Beta 1,1 und so weiter U Alpha I1 Stern Beta 1n. Meine Güte. Und so weiter. Ich schreibe die anderen jetzt nicht alle hin, aber einmal noch gucken, ob das alles stimmt. U1 war U hoch Alpha I1. So, das setze ich jetzt hier ein, dann kann ich abschreiben. U hoch Alpha I1 hoch Beta ist U hoch Alpha I1 hoch Beta 1,1. Das schreibe ich jetzt in Kanander-Ausführung und genauso mache ich weiter bis hier. Und wenn wir uns jetzt die Indizes mal angucken, dann sehen wir, dass es genauso aussieht wie bei Matrizenmultiplikation. Und deswegen passt das mit diesen komischen Matrizen. Und deswegen ist die Matrix, die zu Alpha Stern Beta gehört, also Alpha Stern Beta groß Phi, das gleiche wie die Matrix, die zu Alpha Phi gehört, multipliziert mit der Matrix, die zu Beta Phi gehört. Hier haben wir eine Ausführung, hier haben wir Multiplikation von Matrizen. Ja, um das zu glauben, also zumindest geht es mir so, bei 3 plus und mal, da glaube ich das alles sofort. Aber bei der Matrizenmultiplikation stehe ich jedes Mal davor und denke, Moment, wieso ging das nochmal? Und ich muss mir das jedes Mal mit den Indizes einmal so hinschreiben, bis ich das sehe und dann glaube ich es. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber das ist mein Denkprozess an der Stelle. Und jetzt haben wir den ersten Teil gezeigt. Der zweite Teil ist dann eine Folgerung daraus, die wirklich nur der Spezialfall ist, dass diese ganzen UIs zueinander und zu U isomorph sind und dass die einfach sind und dann ja, steht das alles da. Das ist wirklich nur ein Einsetzen dieser speziellen Voraussetzung. Hier kommen meine aufmunternden Worte.
Wir sind jetzt gerade am, ich sag mal, technischen Höhepunkt der Vorlesung in dem Sinne, dass das, was wir jetzt gerade machen, wo man vielleicht noch irgendwie Matrizen sieht und sich da irgendwas vorstellen kann, aber wo wir weit weg sind von konkreten Beispielen, wir haben lange kein konkretes Beispiel mehr gesehen, das ist jetzt gerade die Stelle an der Vorlesung, die, wenn ich jetzt mal so gucke, was als nächstes kommt, den höchsten Abstraktionsgrad hat. Das ist jetzt gerade das Technischste, das Abstrakteste, das Notationsintensivste, was wir machen. Da kommt jetzt noch ein Resultat in einer ähnlichen Geschmacksrichtung. Und dann ist es so, Anwendung, 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 Spezialfall, 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 Beispiel, Beispiel, Beispiel. Und dann kommen plötzlich Gruppen und Konjugiertenklassen und Dinge, die wir kennen. Und dann fangen wir an, alles zusammenzubringen. Das wird dann auf einmal wieder wesentlich freundlicher. Das nur so zum Durchhalten ist. Wir sind jetzt quasi so, hier ist so der Berg und wir sind jetzt so, ja, der Gipfel ist da und wir müssen fast noch so ein paar Schritte und dann, schöne Aussicht. Ja, hilft das ein bisschen vielleicht? Weil das jetzt gerade doch ein bisschen krass ist, was wir machen. Und es ist später so schön. Ich werde mich einfach nur wochenlang freuen, wenn wir an diesem Punkt sind, wo wir mit Darstellungen und Charakteren arbeiten können. Und klar, wir sind auch noch mal ein bisschen technischer, aber halt nicht so technisch. Und dann verstehen wir auf einmal ganz viele Sachen und dann können wir richtig Dinge ausrechnen. Wir kommen auf einmal Gruppen und gruppentheoretische Sätze und wir können mit Charaktertheorie beweisen, dass das voll schön ist. Dann feiern wir das. Und dann haben wir auch schwer verdrängt, dass wir zwischendurch so komisches Zeug gemacht haben. Man kann das alles noch steigern. Das ist noch nicht die Spitze, also noch nicht die globale Spitze, aber für diese Vorlesung ist es. So, das macht sich nur meine Abstraktion aus. Okay, der zweite Teil des Gipfels. Wir befassen uns jetzt mit dem, wir brauchen eine Definition, wir brauchen das Zentrum einer Algebra. Das Zentrum einer Algebra ist das, was man denkt. Das sind die Elemente, die bezüglich der Algebrenmultiplikation mit allem vertauschbar sind. Wie bei einer Gruppe, da ist das Zentrum ja auch definiert als Menge der Elemente, die mit allem vertauschbar sind. Da hat man halt nur eine Verknüpfung zur Auswahl. Hier in der Algebra muss man deswegen spezifizieren, was man meint. Und tatsächlich ist ja auch die Algebra-Multiplikation das Einzige, was da Sinn ergibt. Denn bezüglich der Addition haben wir sowieso eine arabische Gruppe. Die Skalarmultiplikation kommt irgendwie von außen, da gibt es auch keinen Sinn. Also ist die innere Multiplikation das Einzige, worauf sich dieses Wort Zentrum beziehen kann, sinnvollerweise. Machen wir das nicht. Für uns ist es normalerweise so, dass wir nicht das Kommutativgesetz haben für die innere Multiplikation. Deswegen ist das Zentrum tatsächlich eine interessante Teilalgebra. Und das ist eine kommutative Teilalgebra. Und das ist eine Teilalgebra, das beweise ich nicht, weil man das sofort sehen kann durch Hingucken, wenn man sich sowas wie ein Teilalgebrenkriterium überlegt oder es zu Fuß macht, oder wie auch immer. Dann können wir, wenn es gewünscht wird, in der Übung vertiefen. Jetzt sage ich mal, wir sind schon groß, wir sehen das. Nur damit wir das schon mal gesehen haben, denn ich möchte hier gleich irgendwo über das Zentrum sprechen. Ja, es kommt ein großer Satz. Ich gucke mal, was ich da. Das ist das auf eine. Ich bin mal ehrgeizig und versuche das auf eine Tafel zu bringen, dann kann ich den Beweis auf der nächsten Tafel starten. Mal sehen, ob mir das gelingt. Satz 15. Versuche ich da mal alles hinzuschreiben. Unter Voraussetzung 2.1 mit den ganzen Kram, die wir haben. Sei jetzt noch folgendes los. A sei ja halb einfach. Weiterhin wollen wir die homogenen Komponenten von A hinschreiben. Da brauchen wir also N. Könnte ja auch die Null-Algebra sein.
die homogenen Komponenten. Wir erinnern uns, man kann A als direkte Summe der homogenen Komponenten schreiben. Das soll jetzt diese W1 bis Wn sein. Von A als A-Modul natürlich die ganze Zeit. Dann brauche ich einen Typ. Genauer machen. Ich möchte nicht nur, dass es der Typ ist, sondern dass es auch wirklich ein einfacher A-Teil 0 von WI ist. Einfach ist wichtig, denn sonst wäre es ja nicht der Typ. So, und dann muss ich überlegen, wie ich das am besten notiere. Wir stellen zwar die homogenen Komponenten kurz vor. Wie sehen die denn aus? Na, die sind doch jeweils eine direkte Summe von zu dem passenden Typ gehörenden einfachen A-Teilsummen. Zum Beispiel kann ich mir W1 vorstellen als direkte Summe von mehreren, ich sag mal, Kopien von U1. Und wir möchten jetzt zählen, wie viele es sind. Das ist also jetzt noch ein Parameter, den ich einführen möchte. Ich möchte jeder Komponente so eine Zahl zuweisen, die sagt, aus wie vielen direkten Summanden sozusagen in der Zerlegung die homogene Komponente besteht. Das bezeichnet den Typ von WI und KI, das soll jetzt ein Parameter sein, bezeichnet die Anzahl der einfachen A-Modulen in einer direkten Zerlegung von WI. Also die Anzahl dieser UI, die da vorkommen, wenn man das als direkte Summe schreibt. Deswegen sage ich nochmal, was ich meine. Jedes WI kann ich schreiben als direkte Summe von einfachen A-Teilmodulen, die isomorph sind zu UI. Und die Anzahl dieser direkten Summanden möchte ich KI nennen. Jetzt haben wir es bald. Genau. Jetzt kommen nochmal diese komischen Homomorphismen-Algebren, die wir vorhin schon angeguckt hatten. Halte mal kurz das I, weiter sei HI, die Menge der A-Homomorphismen von UI in sich selbst. So, diesmal keine HI, sondern HI. Diese homogenen Komponenten von A sind ja selbst Algebren. Das haben wir uns letzte Woche klar gemacht. Und für jede Algebra kann ich jetzt diese Konstruktion machen von ganz vom Anfang, wo ich bei der Multiplikation die Reihenfolge vertausche, dann kriege ich so eine duale Algebra. Das möchte ich jetzt ganz gerne noch für all diese WI machen und möchte mir dafür Notation hinschreiben. Für jedes I sei W die Schlange die duale Algebra zu WI. Man hat ja A mit den Verknüpfungen, die die Algebra A eben hat, mit den entsprechenden Einschränkungen der Verknüpfungen sind W1 bis Wn selbst Algebren. Und dann kann ich für jede dieser Teilalgebren W1 bis Wn mir angucken, wie sieht jetzt die dazu duale Algebra aus, wenn ich also dabei der Multiplikation die Reihenfolge verändere. Die soll dann immer WI-Schlange heißen. Das heißt also, es ist die gleiche Grundmenge, die gleiche Addition, die gleiche Skalarmultiplikation, aber bei der Multiplikation muss ich aufpassen, ob ich in WI oder in WI Schlange bin und jeweils die richtige benutzen. Das war's. Jetzt können wir anfangen, Behauptungen zu schreiben. Und zwar viele. Für alle I von 1 bis N gilt dann ganz viel Zeug. diese duale Algebra, wie die Schlange, ist SK-Algebra isomorph zu dieser Matrizenalgebra, die ich kriege, wenn ich als einzige Leute aus Harlem nehme. Stimmt das, was ich da sage? Ja, genau. Und die Größe der Matrizenalgebra ist KI kreuz KI, also genau die dazu passende Anzahl von einfachen Nullen. Das sieht schon mal so ähnlich aus wie etwas, was wir gerade uns angeguckt haben. Dann, ja, das ist immer noch allgemein, die Dimensionen der GI als Vektorräume über K sind Summen von Quadraten, und zwar in folgender Weise. Die Dimension von GI über K ist KI mal die K-Dimension von HI, und das sind Quadrate. So, wenn ich das für jedes WI habe und mir dann nochmal klar mache, dass A als Vektorraum ja nichts anderes ist als die direkte Summe dieser WI, dann kriege ich jetzt eine Dimensionsformel für die Dimension von A. Nämlich die Summe all dieser Quadrate. Für C, D und E brauche ich eine zusätzliche Voraussetzung. Zusätzlich sei K algebraisch abgeschlossen. Wir denken wieder an den Körper der komplexen Zahlen. Über den machen wir später. So, für C, D und E. Ach, und dann wird alles wunderschön. Diese HI hier, diese komischen Homomorphismen-Algebren, haben plötzlich nur noch Dimension 1. Sind ja auch Vektorräume, das heißt, es ist sinnvoll, über Dimensionen zu sprechen. Und das ist super, weil nämlich dann hier das so zusammenschnurrt. Dann haben wir hier nur noch Einsen stehen, das heißt, diese Dimensionen sind nur noch KI Quadrat, und dann kann ich die Dimension von A ganz einfach hinschreiben als Summe der Quadrate über diese KI. Das ist dann ganz schön. Ich kenne jetzt die Dimensionen aller einfachen A-Modulen. Wenn ich nämlich irgendwo einen sehe, dann ist dessen Dimension eins von diesen Ks. Auch so ein bisschen einschränken kann, auf wie viele Arten man die Dimension von A als Summe von Quadraten schreiben kann, dann kriegt man über diese beteiligten Zahlen, deren Quadrate man da hinschreibt, die Möglichkeit, welche Dimension für einfache Module es gibt. Und hey, jetzt kommt das Zentrum. So. Diese WI sind ja selbst Algebren, haben also selber Zentren, und die haben alle Dimensionen 1. Und dementsprechend kann man die Dimension des Zentrums von A bestimmen. Und diese Dimension ist dann n, die Anzahl der beteiligten homogenen Komponenten. Alles wunderschön.
Aber das Thema ist jetzt schon irgendwie Ernte. So Dinge benutzen, die wir uns mühsam erarbeitet haben und alles richtig zusammenpuzzeln. Gruppen angucken. Dementsprechend markiert auch die Serie 3, die nächste Übungsserie, die ein bisschen umfangreicher ist, die markiert wirklich diesen Übergang. Da kommt noch ein bisschen was aus dieser Geschmacksrichtung, aber auch schon ein bisschen Zeug über Gruppen, damit wir uns wieder erinnern, was eine Gruppe eigentlich ist und was man da eigentlich macht und was war doch mal Konjugation und so. Okay. Oh. Ja, anschneiden und los, ne? Wir nehmen uns mal ihn her. Und gucken einfach mal was so. Ja, das können wir machen. Für Teil A. Das riecht doch irgendwie so, als ob wir das Resultat von vorher anwenden wollen. Lemma 214. Na, da kriegen wir doch schon mal, dass HOM A WIWI als K-Algebra isomorph zu dieser Matrizenalgebra wieder steht. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Also für Teil A mit Lemma 214. Angewandt auf WI bekommen wir, dass M, KI Kreuz, KI, HI als K-Algebra isomorph ist zu HOM A, WI, WI. Spezialfall von Lemma 214, dann haben wir das. Jetzt sind wir aber noch nicht ganz fertig. So, was brauche ich noch? Ich möchte darauf hinaus, dass wir dieses Lemma benutzen können, 213, mit der dualen Algebra. Wir wollen ja irgendwie zu der dualen Algebra hin. Und ich mache meinen Schmierzettel. Was sagt uns Lemma 213? Das sagt uns doch, dass die duale Algebra WI Schlange isomorph ist als K-Algebra zu HOM WI WI WI. Oder? Wenn ich jetzt mal zurückgehe, was wir da uns aufgeschrieben hatten. Wenn man die reguläre Wirkung der Algebra auf sich selbst betrachtet und dann da diese ganzen Sachen, dann hat man also jetzt die WI-Homomorphismen von WI in sich selbst und diese K-Algebra ist isomorph zur dualen Algebra WI-Schlange. Das ist Lemma 213 mit WI an der Stelle von A. Okay, jetzt müssen wir also noch irgendwie den Übergang schaffen von HOM A, WI, WI, zu HOM WI, WI. Da sind wir fertig. Wie machen wir das? Was unterscheidet eigentlich die A-Homomorphismen von den WI-Homomorphismen? Das ist ja gar nicht so viel. Wir haben diese Vektorraumstruktur und ein Homomorphismus zu sein heißt ja erstmal nur, ich respektiere die Vektorraumstruktur plus ich respektiere die Wirkung von dem, was da unten noch dran steht. Und jetzt müssen wir uns einmal kurz erinnern, wie wirken denn jetzt diese Sachen? Na, hier ist klar, dass die reguläre Wirkung, WI wirkt auf sich selbst durch Multiplikation von rechts. Was ist hier los? Das ist die Einschränkung der regulären Wirkung von A auf sich selbst, also auch Multiplikation von rechts. Das heißt, Homomorphismen hier müssen damit verträglich sein. Homomorphismen hier müssen damit verträglich sein, wenn ich nur WI benutze. Eine Entschuldigung ist also klar. Wenn ich mit der Wirkung hier verträglich bin, bin ich auch mit der Wirkung hier verträglich. Die Frage ist, was ist anders? Also warum liegt diese Menge
mit dieser homogenen Komponenten. Wenn ich also mit einem Element aus A von rechts wirke, dann kann ich dieses Element schreiben als Summe von Leuten aus diesen homogenen Komponenten. Und alle, außer den Leuten, die aus WI kommen, annullieren. Das heißt, die sind für die Wirkung völlig egal. Nur der Bestandteil, der aus WI kommt, interessiert überhaupt. Und daran will ich natürlich. Wie durch ein Wunder sagt uns also Wedderburn, dass es tatsächlich egal ist, ob ich Verträglichkeiten mit der vollen Wirkung der ganzen Algebra A habe oder mit der Wirkung nur innerhalb der homogenen Komponente. Ist das nicht toll? Das ist dann Teil L. Und genauer ist es Teil B, den ich hier zitiere. Wedderburn sagt uns, das ist gleich, weil die restlichen Bestandteile, also die aus den anderen homogenen Komponenten, einfach nichts tun in der Wirkung. Ha! Und dann folgt der Rest mit dem Resultat, mit der dualen Algebra, 2-13. Also einmal das Lemma von vorhin, was so anstrengend war. Und dann kommt Wedderburn und erledigt das. Das war Teil A. Jetzt kommt Teil B. Was möchte ich denn da machen? Irgendwas mit der Dimension. Okay, hier ist irgendwas als K-Algebra isomorph zu irgendwas. Und wir können ja erstmal gucken, was das für den Vektorraum W, die Schlange, bedeutet. Welche Dimension hat der? Da haben wir so eine Isomorphie, also haben wir die gleiche Dimension und kriegen wir irgendwie raus, was das hier für eine Dimension hat. Und das sieht doch irgendwie ganz gut aus. Ich habe Dimension von HI. Quasi als Beitrag an jeder Stelle und dann habe ich Größe KI kreuz KI. Das heißt, dann sehe ich doch schon, dass es das ist. Ah, die Frage ist nur, warum WI Schlange und WI die gleiche Dimension haben. Dann sind wir fertig. Aus A wissen wir, und hier benutzen wir, dass isomorphe Vektorräume die gleiche Dimension haben. Geht das ja, wenn sie endlich dimensional sind. Aus A wissen wir, dass die Dimension K von W Schlange, das ist, was da steht, also KI mal Dimension von HI zum Quadrat. Und jetzt behaupte ich einfach mal, dass wir fertig sind. Denn wie unterscheiden sich WI und WI Schlange? Deswegen habe ich vorhin nochmal diesen kleinen Ausflug gemacht. Die Menge ist dieselbe. Die Addition ist dieselbe. Die Skalarmultiplikation ist dieselbe. Nur bei der inneren Multiplikation verhält sich das einmal so und einmal anders. So unterscheiden sich diese beiden Algebren. Sonst nicht. Die Vektorraumstruktur ist die gleiche. Insbesondere muss die Dimension die gleiche sein. Denn da gucke ich mir nur die Vektorraumstruktur an. Kriegen wir geschenkt aus A und aus einmal hingucken. Was ist eigentlich der Unterschied? Ab jetzt möchte ich die Zusatzvoraussetzung benutzen, dass K algebraisch abgeschlossen ist. Es kommt, achso, und dieses insbesondere, was da steht, das ist einfach mal einsetzen, habe ich jetzt nicht extra kommentiert. So, C. Dann möchte ich gerne einmal kurz drauf starren. Also, was sagt mir denn? Gut. Wenn ich dieses erste hier habe, dann folgt der ganze Rest. Also gucke ich mir das an. Was weiß ich über dieses HI, wenn K algebraisch abgeschlossen ist? Was war denn HI noch? Weil HI war das. So, kurz zurückbesinnen, was ist hier los? Wir haben hier einen einfachen A-Modul und die Homomorphismen davon in sich selbst. Verträglich mit der Wirkung von A. Und das Ganze aber jetzt über einen algebraisch abgeschlossenen Körper. Und wir wissen doch was über diese Homomorphismen, wenn der Körper algebraisch abgeschlossen ist. Das ist schon ein bisschen her. Das war Lemma 2.5 und zwar Teil B. Da steht nämlich drin, wie diese Homomorphismen aussehen, wenn der Modul einfach ist und der Körper algebraisch abgeschlossen ist. Das sind einfach nur skalare Vielfache der identischen Abbildungen. Und deswegen hat das Ding auch nur Dimension 1. Nach Voraussetzung, nach der allgemeinen über I und nach der speziellen über den Körper K, die hier steht, ist mit der mal 2.5b KI nichts anderes als die Menge der skalaren Vielfachen der Identität auf, was ist das da, UI. Die Identität auf UI, bei Lambda, aus K. Und deswegen sind die Dimensionen von H 1 und dann folgt diese Summform. Ja, gucken, ob das so schön weitergeht. Teil D. Nach Zeit? Ja, oh, noch ewig Zeit. Schön. Teil D. Da müssen wir bestimmt ein bisschen arbeiten, oder? Also mal gucken. V ist ein einfacher Modul. Und dann will man da irgendwie die Hände an die Dimensionen bekommen. Okay, da können wir ja erstmal Wedderburn benutzen, oder? Wenn es uns einfällt. Wedderburn sagt uns doch, dass wir für jeden einfachen A-Modul auf der Welt einen einfachen A-Teilmodul des regulären Moduls sehen, der dazu isomorph ist. Okay, jetzt können wir damit mal anfangen. Irgendwie müssen wir diese Stationen für dieses V jetzt ja beziehen auf die Voraussetzungen, die wir haben. So, das ist eigentlich der Witz, den wir jetzt wollen wir so benutzen. 2c. Das ist in diesem Fall, ist V isomorph zu einem einfachen A-Teilmodul von A selber und ich möchte den bestimmt irgendwie bezeichnen. Ja, ich möchte jetzt J nehmen. Sei J aus. So, das V A isomorph ist zu. Nochmal, wir haben irgendeinen einfachen A-Modul, Entschuldigung, auf der Welt und wir finden einen dazu isomorphen A-Teilmodul von A und die einfachen A-Teilmodule von A, die kennen wir sozusagen alle, die haben alle Namen, das sind nämlich die Typen der homogenen Komponenten. Deswegen sind das diese UIs, die da irgendwo stehen, hier, genau. Also finde ich jetzt einen Index der Art, dass der entsprechende Typ zu dem V passt. So, jetzt habe ich so ein J, habe so ein UJ und jetzt habe ich dazu eine passende homogene Komponente, WJ, die da in A rumläuft. Und was weiß ich mit den Voraussetzungen, die wir uns überlegt haben? Wie war das? Also, ich halte J fest. Jetzt ist hier irgendwo dieses WJ, das ist die passende homogene Komponente vom Typ UJ. Und die Anzahl, wie oft UJ in der Zerlegung da vorkommt, ist KJ. Das alles haben wir also jetzt. Voraussetzung, beziehungsweise so wie wir die Notation gewählt haben, ist WJ. Eine direkte Summe von KJ zu UJ isomorphen, oh, das ist nicht gut geschrieben, Teilmodul, einfachen Teilmodul. Also müsste man doch jetzt da irgendwas rumrechnen können mit der Dimension. Das ist jedenfalls gerade mal die Idee. Kann ich jetzt nicht die Dimension von WJ einfach hinschreiben? ich habe eine direkte Summe, die Summanden sind zueinander isomorph, a-isomorph, also insbesondere als Vektorräume isomorph. Das heißt, die haben alle die gleiche Dimension. So, wenn ich also jetzt die Dimension von einem habe, dann muss ich nur zählen, wie oft kommt der vor und die Anzahl ist kj. Also habe ich kj mal die k-Dimension von uj. So müsste das stimmen. So. Jetzt möchte ich das vergleichen mit b und mit c. Wenn ich das mit b vergleiche, dann habe ich hier einerseits, dass das dieses kj mal das ist und andererseits ist es aber auch kj Quadrat mal diese Dimension, die ist aber 1 mit Teil c. Also ist das das gleiche wie kj Quadrat. Gleich kj Quadrat mit b und c eingesetzt. Ja, dann sehe ich also, dass die Dimension von uj kj sein muss und die Dimension von uj ist die Dimension von v, weil die isomorph sind und dann steht es da.
Alles fertig.
Und jetzt muss ich doch noch einmal wischen für die letzte Aussage. Zum Glück kann man sich die gut merken. Irgendwas mit dem Zentrum. Denn dafür muss ich jetzt ein bisschen Kram schreiben und vor allem mal ein, zwei Matrizen anmalen, damit man das Argument glaubt. Das ist auch wieder so ein Fall, da werde ich allgemein erklären, was passiert. Und je nachdem, wie wir so drauf sind, sehen wir das dann. Oder man braucht, um das zu glauben, ein Beispiel, wo man das einmal sieht. So wie vorhin mit den Indizes, wo man einmal das hingeschrieben sehen muss, um zu glauben, dass es so zusammenpasst, wie es in der Matrizenmultiplikation ist. Genau sowas kommt jetzt auch nochmal. Da, ja. Muss ich auch jedes Mal wieder genau hingucken. Es geht nämlich darum, sich zu überlegen, dass gewisse Matrizen Diagonalmatrizen sein müssen und dass das, was auf der Diagonale steht, auch immer dasselbe ist, immer dasselbe Körper nimmt. Das ist leicht. Oder immer dieselbe Abbildung oder was auch immer. Aber dass auf jeden Fall nicht nur Diagonalmatrizen sind, sondern Vielfache der Einheitsmatrizen. Das wäre mal ein bisschen stärker.
Da müssen wir tatsächlich jetzt noch mal ein bisschen. Ja, ach, das müsste aber eigentlich passen.
Ich muss ja hier diesen Raum auch nicht so riesig schreiben, das ist auch ein Vorteil. So. Wir wollen was aussagen über das Zentrum. Ich gucke mir einfach mal das Zentrum einer Matrizenalgebra an, weil bei Matrizen ein bisschen einfacher zu sehen ist, wann die kommutieren. So, das Zentrum. Matrizenalgebra M, HI, Kreuz, HI, HI. So, nochmal zur Erinnerung. HI war die Menge der A-Homomorphismen von UI nach UI, glaube ich. Und KI war die Anzahl der einfachen Module in so einer direkten Zerlegung in den homogenen Komponenten. Und wir haben uns klar gemacht, dass WI Schlange isomorph ist dazu. Genau, von UI nach UI. Und das Zentrum dieser Matrizenalgebra wollen wir uns jetzt anschauen. Zunächst mal, ja, was möchte ich zeigen? Ich möchte zeigen, dass dieses Zentrum hier nur aus Vielfachen der Einheitsmatrix besteht. Und wie sieht die Einheitsmatrix hier aus? Ich schreibe mal das überhaupt. Zentrum ist die Menge, aber Lambda mal identische Abbildung auf UI mal Einheitsmatrix der Größe KI. So, mein Problem ist immer bei diesen Matrizen, dass ich dreimal überlegen muss, wie die genau aussehen. Also, Größe ist KI kreuz KI. Die Einträge sind Homomorphismen. Die Einheitsmatrix ist dann in dem Fall also die Matrix, bei der auf der Hauptdiagonalen die identische Abbildung auf UI steht und außerhalb davon immer die Nullabbildung. Deswegen habe ich das jetzt hier so hingeschrieben. Ich habe die Einheitsmatrix der Größe KI, aber anstelle von 1 des Lambdas steht an jeder Stelle die identische Abbildung auf UI. Und die Skalarenvielfachen davon bekomme ich, indem ich dann jeweils noch mit Lambda Skalar multipliziere. gut, darauf will ich hinaus. Und dann ist das eindimensional und dann sind wir mit allen durch. Die Frage ist noch, warum ist das so? Also erstens kann man ja, glaube ich, glauben oder so ähnlich wissen aus der linearen Algebra, dass solche Matrizen im Zentrum Vielfache der Einheitsmatrix sind mit anderen Matrizen bei der Matrixmultiplikation vertauschbar. Das heißt, die eine Explosion haben wir. Die andere Frage ist, warum jede Matrix hier drauf so eine Gestalt hat. Und das möchte ich jetzt so ein bisschen herleiten. Der Witz ist nämlich, dass man sich eine Zentrumsmatrix hernimmt, der irgendwelche Bezeichnungen gibt, und dann sozusagen geschickt Matrizen nimmt aus der vollen Algebra und ausnutzt, dass die kommutieren, dann zwingt es irgendwelche Einträge null zu sein und es zwingt auch irgendwelche Einträge gleich zu sein. Das ist eigentlich so der Witz, dass man da geschickt was einsetzt und die Kommutativität ausnutzt. Ich habe es folgendermaßen gemacht. Sei Delta JL einfach, weil I schon weg ist. J und L laufen von 1 bis KI. Eine Matrix aus Z. Nicht die Nullmatrix. Die Nullmatrix ist ja auch mit allen vertauschbar, aber die meine ich jetzt gerade nicht. Und jetzt nehme ich irgendeine Matrix, Alpha, J, L, wobei auch wieder J und L von 1 bis KI laufen. Das ist irgendeine solche Matrix. Und wegen der Wahl hier aus dem Zentrum weiß ich dann, dass diese beiden Matrizen vertauschbar sind. Das heißt also, dann ist die Matrix Delta JL Stern Alpha JL dieselbe wie Alpha JL Stern Delta JL. Und jetzt sage ich einfach, dass man durch geschicktes Einsetzen von Werten für diese Alphas sehen kann, dass dann die andere Matrix eine Diagonalmatrix ist. Ein Vielfaches der Einheitsmatrix. Und naja. Häufig sieht man sowas so oder so ähnlich in der linearen Algebra, aber ich möchte nochmal motivieren, wie man das mit geschicktem Einsetzen hinkriegt, dass man das sieht. Wenn ich zum Beispiel für diese Matrix hier, Alpha JL, eine Matrix nehme, die nur an der Stelle 1, 2 etwas stehen hat und sonst nur 0, dann kriege ich Kontrolle über die, über einige Einträge von dieser Matrix da oben. Wie muss ich mir das also vorstellen? Ich habe Delta 1, 1, Delta 1, 2, Delta 1, 3 und so weiter. Stern, hier ist jetzt meine Matrix, mit der ich Einträge kontrollieren will. Überall steht die Nullabbildung. Nur hier oben steht die identische Abbildung auf. So, wenn ich die einsetze dafür, dann kriege ich einerseits, wenn ich das so rum ausmultipliziere, in der Mitte eine Kopie dieser ersten Zeile. Also habe ich hier Delta 1, 1, Delta 1, 2, Delta 1, 3. Und das ist aber auch, wenn ich das umdrehe, das sage ich ja, so benutze ich also die Regel da hinten, bekomme ich eine Kopie der ersten Zeile in der ersten, Entschuldigung, der zweiten Zeile in der ersten. Das heißt, dann bekomme ich Delta 2,1, Delta 2,2, Delta 2,3 und ansonsten 0. Und jetzt vergleiche ich das und sehe, naja, Delta 1, 1 und Delta 2, 2 müssen gleich sein. Das heißt, ich habe da schon mal auf der Diagonale das Gleiche stehen. Dann sehe ich, Delta 2, 1 muss 0 sein, Delta 2, 3 muss 0 sein, Delta 1, 2, Delta 1, 3. Das heißt, jetzt habe ich schon ganz viele Einträge dieser allgemeinen Matrix aus dem Zentrum kontrolliert. Und jetzt nehme ich nochmal so eine Matrix, wo das irgendwie geschickt an einer anderen Stelle steht, dann kriege ich noch Delta 3,3 kontrolliert und kriege, dass da noch mehr 0 ist und am Ende steht dann wirklich nur noch auf der diagonalen Rast und es ist auch immer dasselbe. Zwei oder höchstens drei solche Rechnungen muss man machen und dann hat man Kontrolle über die Einträge. So, das ist am Beispiel, also ich finde das Beispiel 3 kreuz 3 gerade groß genug, damit man die Idee versteht und aber nicht drei Tage lang so an die Tafel schreibt. So, ist das nachvollziehbar? Also die Idee ist tatsächlich, sich eine allgemeine Matrix herzunehmen und dann dafür geschickt was einzusetzen, sodass man diese Vertauschbarkeit gut ausnutzen kann und dann schnell Bescheid weiß.
Oh, das Kapitel ist fast zu Ende. Die Zeit ist auch fast um. Da muss ich mich mal kurz entscheiden. Ja, ich habe mir sogar noch ein paar allgemeinere Notizen gemacht nach dem Motto, ich wähle das geschickt und dann ist zuerst Alpha 1, 2 die identische Abbildung und der Rest 0 und dann als nächstes das und das. Aber das Beispiel macht vielleicht schon alles klar, oder? Muss ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal allgemein machen. Aber können wir, wenn da jemand beim Nachrechnen dann merkt, nee, ich habe das Prinzip doch noch nicht verstanden oder habe Zweifel, dann können wir das nochmal aufgreifen. Okay, was haben wir denn jetzt eigentlich gezeigt? Jetzt haben wir erstmal nur gezeigt, dass das Zentrum dieser Matrizenalgebra Dimension 1 hat und so aussieht, wie wir behauptet haben, dass es aussieht. Und da das aber ja isomorph ist zu WI, hat dann auch das Zentrum von WI Dimension 1. Und der Rest folgt dann daraus. Denn wir nähern uns jetzt, ja, also erstens kommen jetzt wieder Gruppen und zweitens nähern wir uns den letzten Resultaten, wo wir nochmal ernten. Können wir jetzt eigentlich die letzten paar Minuten damit verbringen, dass wir so ein bisschen wiederholen. Dann kommen wir da gut rein erst. Dieses geschickte Einsetzen macht und dass das nur ein Beispiel ist, oder hat es gereicht, dass ich das die ganze Zeit erzählt habe? War, ist okay so? Gut. Ach, Daumen helfen. Ja, ich habe jetzt entschieden, dass wir in der nächsten Vorlesung mit Lemma 2.17 weitermachen. Davor kommt eine Wiederholung und ein kleines Beispiel. Und das ist dann genau der passende, entspannte Übergang. Muss ich jetzt mal so in die Gesichter gucken. Wer erinnert sich denn noch, wie Konjugation in einer Gruppe funktioniert und was Konjugiertenklassen sind und so? Und es gibt jetzt keine unangemessene Reaktion. Es ist okay zu sagen, was, das ist ja wohl Kindergarten, das weiß ich, seit ich 5 bin. Es ist auch okay zu sagen, ich wusste das mal, ganz bestimmt, aber ich habe... Oh. So, das ist alles in Ordnung. Wollen wir es nochmal kurz wiederholen? Konjugation in der Gruppe? Okay, wer braucht es nicht? Wer sagt, ich konjugiere schon seit ich 5 bin? Kein Problem. Gut, das sind nicht alle. Deswegen denke ich, dass es doch gar nicht schlecht ist, Konjugation nochmal zu wiederholen. Also, was mache ich bei Konjugation? Ich arbeite da innerhalb einer Gruppe. Und mache Folgendes. Ich schnappe mein Gruppenelement, halte es fest, nenne es G und definiere eine Abbildung,
die jedem Gruppenelement das zuweist, was ich kriege, wenn ich von links mit Geo-1 verknüpfe und von rechts mit G. Also sei hier zu fest. Konjugiert mit G, so heißt es einfach, und so schreibt man das hin, und das sieht aus wie eine Abbildung, und das ist auch kein Zufall. X und G ist definiert als G plus minus 1 mal X mal G, wobei ich mit mal jetzt die Verknüpfung in der Gruppe bezeichne. Das nennt man X konjugiert mit G. Das definiert eine Abbildung von G nach G, die ist bijektiv, die ist ein Gruppenhomomorphismus. Also es ist sogar ein Automorphismus der Gruppe G, die ist definiert für jedes, immer dann, wenn ich ein G festhalte natürlich, für jedes feste G aus G einen Gruppenautomorphismus. Wenn man das jetzt gerade spontan nicht sieht, ist es eine super Übungsaufgabe, sich das nochmal klar zu machen. Warum verträgt sich das mit der Multiplikation in der Gruppe? Warum ist es bijektiv? Denn da gehen tatsächlich ein paar interessante Gruppeneigenschaften ein, wenn man sich das nochmal klar macht. So, das ist Konjugation in der Gruppe. Und jetzt kann ich ja immer bei zwei Elementen in der Gruppe gucken, sind die konjugiert oder sind die nicht konjugiert? Und ich sage, dass zwei Elemente konjugiert sind, wenn es möglich ist, die mit einer solchen Konjugation ineinander zu überführen. Das heißt, ich muss ein passendes Gruppenelement finden, was das macht. A plus B heißen konjugiert in G, und das ist auch wichtig, dass dabei steht, in G, wenn es ein Gruppenelement B aus G gibt, so, dass A aus B gleich B ist. Konjugierten Klassen hinschreiben. Die Menge aller A, nee, nicht ganzes, sondern das ist die Menge aller klein a hoch klein e, wobei e aus e kommt, die sogenannte konjugierten Klasse zu diesem kleinen a. In der Untergruppe angucken. Das ist vielleicht das Gleiche, vielleicht aber auch nicht. Und in der Gruppentheorie ist es eine interessante Frage zu gucken, wann sind Sachen konjugiert, unter welchen Voraussetzungen, wie groß sind konjugierten Klassen. Genau, ja, taucht mal Zeug, was man nicht erfragen kann. Und in den Übungsaufgaben, es passt also richtig gut, dass jetzt die neue Serie kommt, da gibt es ganz viel Kram, mit dem man sich da befassen kann. Manches ist sehr elementar, manches ist ein bisschen für Fortgeschrittene. Man kann sich die gleiche Frage für Untergruppen stellen. Zwei Untergruppen heißen konjugiert, genauso, wenn es eben ein Element der Gruppe gibt, was die eine auf die andere abbildet mit dieser Konjugationsabbildung. Dann kann man auch konjugierten Klassen von Untergruppen angucken. Das geht alles. Und ich habe ein Beispiel, damit schließen wir dann. Beispiel 2.16, da habe ich mir einfach nur mal die konjugierten Klassen von S3, also von der symmetrischen Gruppe von 3, geschnappt. Sehr schöne Übung, sich dann mal für die alternierende Gruppe A4 und die symmetrische Gruppe SYM4 anzugucken, was da los ist. Weitere Beispiele folgen in den Übungsaufgaben. Wir können das morgen gerne total erschöpfend besprechen. Ich werde so schnell nicht müde, über Konjugationen zu reden und Beispiele dazu zu machen. So, gucken wir uns den 3 an. Da ist natürlich das 1-Element, die identische Abbildung, alleine mit sich in einer konjugierten Klasse. Denn wenn ich da konjugiere, lande ich immer wieder nur beim neutralen Element, da kann ich nirgends anders sein. Dementsprechend ist I, die identische Abbildung, alleine in einer konjugierten Klasse. Und ich behaupte mal, dass die beiden 3-Zyklen auch zusammen eine konjugierten Klasse bilden. Dazu muss ich ja nur zeigen, dass ich von dem einen zu dem anderen komme mit einer geeigneten Konjugation. So. So. Erste Frage, warum können die konjugierten Fassen nicht größer sein und noch andere Sachen enthalten? Naja, die identische Abbildung ist schon weg. Konjugierten Fassen sind disjunkt. Kann da jetzt noch eine Transposition mit reinrutschen? Naja, das würde bedeuten, dass ich durch Konjugation in der Gruppe von einem Dreizyklus zu einer Transposition komme. Also von einem Element der Ordnung 3 zu einem Element der Ordnung 2. Und es ist eine kleine Aufgabe, sich zu überlegen, warum das nicht geht. Anders gesagt, warum erhält diese Konjugationsabbildung die Ordnung eines Elements? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich zu überlegen, warum das so ist. Möchte ich jetzt hier nicht drauf eingehen, aber können wir dann gerne morgen oder so aufgreifen. Das ist der Grund dafür, warum es nicht sinnvoll ist, zu gucken, ob die konjugierten Klasse noch größer werden kann, sondern es ist nur sinnvoll zu gucken, liegen die zusammen in einer oder liegen die alleine. So, und dafür schnappe ich mir jetzt einfach ein Element, was das eine Element auf das andere konjugiert, und ich schlage vor, dass wir die Transposition 2, 3 nehmen, bei der ist es nämlich ganz leicht zu sehen. Denn 1, 2, 3 konjugiert mit 2, 3 ist, naja, was mache ich? Ich wende erst 2, 3 an, das ist ein eigenes Inverses. Dann das, dann wieder 2, 3. Und Konjugation in Permutationsgruppen kann man sich super einfach merken mit folgendem Trick. Man nimmt die Elemente und bildet die ab mit dem Element, mit dem man konjugiert. Auch eine kleine schöne Rechenregel, warum das so funktioniert, können wir gerne in der Übung drüber sprechen. Ich sehe schon, wie viel Spaß haben. Was mache ich also? Ich bilde 1 ab mit 2, 3, da passiert nichts. Ich bilde 2 ab mit 2, 3, dann wird daraus 3. Ich bilde 3 ab mit 2, 3, dann wird daraus 2. So, dann kann man sich auch überlegen, dass die drei Transpositionen auch alle zusammen in einer konjugierten Klasse liegen. Und das ist aber eine Aufgabe, die ich quasi bis morgen offen lassen möchte. Das können wir dann gerne in der Übung aufgreifen. Das ist also jetzt 1, 2, 2, 3, 1, 3. Das ist auch eine konjugierte Klasse. Und die Begründung können wir uns dann noch zusammenbringen. Das erstmal zum Mitnehmen. Wenn ich die Videos alle schon kenne, wird es nicht zu lange damit langweilen. Aber ich möchte die das wieder vergessen haben, sanft erinnern und auffordern, vielleicht mal selber ein bisschen rumzurechnen in kleinen Gruppen, die Sie kennen. Und dann können Sie ja mal gucken, wo klemmt es noch, wo habe ich noch Fragen, und dann können wir das morgen in der Übung besprechen. Soweit. Bis morgen.